Ja, ich habe es schon fast vermisst, da zu stehen bei euch. Ich war jetzt ja einige Zeit weg, auch in Urlaub in Amerika. Und dann waren viele andere Dinge. Aber jetzt freue ich mich, mit euch da gemeinsam dort zu sein und in Gottes Wort reinschauen zu dürfen. Wir als Gemeinde, wir glauben, dass Gott redet und dass Gott durch sein Wort redet. Und deshalb jeden Sonntag ist das ein Teil von unserem Gottesdienst, dass wir einfach von Gott hören wollen, aus seinem Wort. Und wir wollen Gottes ganzes Wort hören. Und deshalb haben wir uns vor einigen Wochen entschieden, wir möchten uns einen Teil der Bibel anschauen, der vielleicht nicht so oft gelesen wird. Und zwar, das sind eben diese sogenannten kleinen Propheten. Und wir sind jetzt schon beim sechsten Propheten, das ist der Micha, also die Hälfte von 12. Und wollen uns jetzt da anschauen, was der Micha zu sagen hat. Und ich gehe nochmal ganz kurz einen Schritt zurück. Ich wiederhole nochmal ein paar Sachen. Vielleicht bist du heute sowieso zum ersten Mal da. Und wenn sonst nicht, dann darfst du jetzt langsam ankommen, währenddem ich noch ein bisschen was wiederhole, wie das denn so war oder ist mit diesen Propheten. Und zwar, die Propheten haben zu einer Zeit gelebt, wo das Volk Israel geteilt war. Da hat es zwei Reiche gegeben. Das Nordreich, das war das Israel, und das Südreich war Juda. Und diese zwei Reiche waren, ja, manchmal haben sie freundschaftliche Beziehungen gehabt, manchmal waren sie verfeindet, aber es sind zwei unterschiedliche Reiche. Und diese Propheten haben jetzt in einem Zeitraum von über 400 Jahren, waren die verstreut über dieses ganze Gebiet. Manche waren im Norden, manche waren im Süden und haben zu ihren Leuten in ihrer Zeit geredet. Und eines der wichtigsten Dinge, das passiert ist in diesen 400 Jahren, das war das sogenannte Exil. Also ihr seht es da noch einmal, das Volk Israel, diese zwei Teile, Nordreich und Südreich. Und es hat einen Zeitpunkt gegeben, wo Gott gesagt hat, genug ist genug. Was da passiert ist an Grausamkeiten, an schlimmen Dingen in diesem Volk, das eigentlich mein Volk ist, es hat Konsequenzen und ihr werdet ins Exil, das heißt nach Assyrien, nach Babylon getragen. Das erste war das Nordreich, 722, 21 vor Christi. Und dann später das Südreich, Juda, 586 vor Christi. Das waren ganz, ganz, ganz zentrale und einschneidende Erlebnisse, die die Gesellschaft damals geprägt haben. Und bei jedem Propheten, den wir anschauen, stellt sich die Frage, hat er jetzt vor dieser Zeit geredet oder nach dieser Zeit? Genauso wie wenn du dir einen Schriftsteller anschaust im 20. Jahrhundert, fragst du dich vielleicht, hat er vor dem Ersten Weltkrieg, zwischen den Weltkriegen oder nach den Weltkriegen geredet? Also das macht einen Unterschied, wie er die Welt gesehen hat, gell? Und so war das auch bei ihnen. Und so der Prophet, den wir heute anschauen, das ist der Micha. Ihr seht ihn schon da, wer schon genau geschaut hat. Und der Micha war im Südreich, das heißt in Juda. Und dort hat er gewirkt, aber er hat zu beiden geredet. Also er hat ein bisschen was in Norden auch gesagt und auch in Süden. Er war sehr wahrscheinlich zeitgleich mit dem Hosea, von denen haben wir schon ein bisschen was gelesen. Er war auch sehr wahrscheinlich zeitgleich mit dem Jesaja. Manche glauben sogar, dass er ein Schüler war vom Jesaja. Und sehr wahrscheinlich auch mit Amos. In dem Zeitraum hat er gewirkt. Und ihr seht ja schon, das war kurz bevor da das Nordreich gefallen ist. Hat der Hosea da gewirkt. Wir wissen von Hosea, von Micha fast gar nichts. Schlagt es mal auf sein Buch, wenn ihr es noch nicht schon habt. Außer das, was er da sagt im ersten Vers, ich lese euch das einmal vor. Da steht, in diesem Buch steht, was der Herr dem Propheten Micha aus dem Dorf Moreshet über Samaria und Jerusalem gesagt hat. Das Wort des Herrn erging an Micha zu der Zeit, als in Juda nacheinander die Könige Jotham, Ahas und Hiskia regierten. Also das ist alles, was wir wissen von diesem Typen. Nicht viel. Das Einzige ist, dass er vom Land war. Also er war nicht von Klagenfurt, sondern er war von Ferlach. Oder vielleicht sogar noch kleiner, von Ludmannsdorf oder St. Veit oder Brückel oder wo immer. Der war nicht von City Klagenfurt, sondern eben vom Land. Und das ist das Einzige, was wir über ihn wissen. Wir wissen, dass er zu diesen Königen da gesprochen hat. Das sind Zeitraum von wahrscheinlich mindestens 40 Jahren, hat er gewirkt. Und in dieser Zeit hat Gott zu ihm geredet. Und über das lesen wir jetzt in den nächsten 7 Kapiteln. Und in dieser Serie haben wir immer nur ganz kurz angeschaut, hey, was ist so diese Hauptaussage und was bedeutet das für uns heute? Und das wollen wir auch mit diesem Buch machen. Wir wollen uns anschauen, hey, was hat der geredet zur damaligen Zeit und wie spricht das in mein Leben, gell? Und so dieses Buch Micha ist geteilt in drei Teile. Und das sieht man relativ einfach, schaut es mal nach, in Vers 1, Kapitel 1, 2, da gibt es eine Formulierung, da heißt, hört alle Völker. Und dann Kapitel 3 heißt, hört her, ihr Anführer der Nachkommen, Jakobs. Und dann Kapitel 6, Vers 1, hört, was der Herr mir befohlen hat. Diese Formulierung ist dreimal die gleiche und das ist sehr normal im Propheten, dass Formulierungen gewisse Abschnitte zeigen. Und diese Abschnitte sind alle drei auch ähnlich aufgebaut. Die haben jeweils einen ersten Teil mit Anklagen und Warnungen und einen zweiten Teil, wo es darum geht, dass auch Hoffnung und Rettung da ist. Also ich habe das auch am Anfang dieser Serie gesagt, es ist ganz normal, dass die Propheten sich wiederholen. Das ist etwas für uns ein bisschen komisch, muss sich daran gewöhnen. Gell? Man liest es und dann liest man das nächste Kapitel und denkt man, ich habe das nicht schon gelesen. Aber die machen das ganz bewusst so, weil das war ja eine mündliche Kultur. Das heißt, die meisten Leute, die das gehört oder diese Nachricht gehört haben, die haben das mündlich gehört. Und wenn ein Redner etwas oft wiederholt, dann merkt man sich das. Wenn ein Redner was oft wiederholt, dann merkt man sich das. Wenn ein Redner, also man merkt sich das, gell? Und ich denke mir manchmal, für unsere Zeit passt das ja gar nicht so schlecht, weil wir haben ja so eine Aufmerksamkeitsspanne in unserer Smartphone-Kultur von so 7,5 Sekunden. Gell? Und dann bin ich am Ende vom Kapitel und denke mir, was war denn jetzt eigentlich? Und dann kann ich sagen, ach, das nächste Kapitel, er wiederholt sich eh nochmal. Gell? Also es passt, die Propheten, sie sind zyklisch, sie wiederholen sich und das ist okay, das ist geplant, das ist so bei allen Propheten, auch der Micha. Und wir schauen uns heute, ich möchte mit euch drei Sachen ausheben aus diesem Buch. Wir könnten über vieles reden, aber für drei Sachen, die wir uns anschauen, die sehr wohl auch zu uns reden, die Gott Micha mitgegeben hat. Drei Dinge, die er anklagt zu seiner Zeit. Drei Sachen, die er sieht in seiner Kultur, wo er sagt, das ist nicht okay. Das erste, und da möchte ich mit euch Kapitel 2 lesen. Wir lesen einmal die ersten zwei Verse. Da sagt Micha, wehe denen, die nachts wach liegen und Böses ausbrüten, um es früh am Morgen auszuführen, weil sie die Macht haben. Wollen sie ein Stück Land, so rauben sie es. Gefällt ihnen ein Haus, so nehmen sie es. Rücksichtslos unterdrücken sie die Leute und nehmen ihnen ihr Eigentum weg. Darum, sagt der Herr, auch ich denke mir Böses aus gegen eure ganze Sippschaft. Ich lege euch ein Joch auf den Nacken, damit ihr den Kopf nicht mehr so hoch tragen könnt. Es warten sehr schwierige Zeiten auf euch. Und dann springen wir runter, Vers 8. Der Herr sagt, erst gestern wieder sind die führenden Kreise in meinem Volk als Feinde gegen mich aufgetreten. So macht ihr es. Wenn ein Schuldner nichts ahnend an euch vorübergeht und keinen Streit sucht, entreißt er ihm vor aller Augen sein Letztes, das Obergewand, und er stellt ihn bloß. Die Frauen treibt ihr vom heimlichen Herd und bringt ihre Kinder um das väterliche Erbe. Fort mit euch, in diesem Land findet ihr keine Ruhe mehr, denn ihr habt es mit euren Verbrechen unrein gemacht und ihr werdet einen schrecklichen Untergang erleben. Und später dann einfach noch beispielhaft aus Kapitel 6, Kapitel 6 noch die ersten 7 Verse. Da ist der Micha ganz emotional fast, wo Folgendes heißt, Kapitel 6, die Verse 1 bis 7. Hört, was der Herr mir befohlen hat. Vertritt meine Sache gegen mein Volk. Berge und Hügel sollen die Zeugen sein. Ihr uralten Berge, ihr Fundamente, auf denen die Erde ruht. Hört, was der Herr zu seinem Volk sagt, denn er zieht es zur Rechenschaft. Habe ich irgendetwas angetan, mein Volk, fragt der Herr. Habe ich etwas zu viel von dir verlangt? Bring deine Klagen vor. Ich habe dich aus der Sklaverei in Ägypten befreit. Ich habe dir Mose, Aaron und Miriam als Führer gegeben. Denk daran, mein Volk, was der Moabiterkönig Balak gegen dich im Schilde führte und was ihm der Seher Bileam antworten musste. Denk an den Jordanübergang zwischen Schittim und Gilgal, denn du wirst erkennen, wie viel Gutes ich für dich getan habe. Gott sagt, hey, warum habt ihr euch so gegen mich gewandt? Was habe ich getan? Erinnert ihr euch nicht an diesen ganzen guten Dinge, die da passiert sind? Und einfach noch ein weiteres Beispiel, da wäre es Kapitel 7, da wo Micha sagt, ich möchte, dass ihr ein bisschen so ein Gefühl kriegt für das, was die Dinge sind, die ihn da beschäftigen. Er sagt, wehe mir, es ist mir ergangen wie einem Hungernden, der im Spätherbst Weinstöcke und Feigenbäume absucht. keine Traube mehr zu finden, keine Spur mehr von den köstlichen Feigen. Im ganzen Land gibt es keinen redlichen Menschen mehr, niemand, der Gott die Treue hält. Sie schrecken nicht vor Mord und Totschlag zurück und stellen sich gegenseitig Fallen. Sie sind voller Eifer, wenn es gilt, Böses zu tun. Darauf verstehen sie sich. Die Beamten schrauben die Abgaben in die Höhe. Die Richter geben dem Recht, der ihnen am meisten zahlt. Die Mächtigen schalten nach ihrer Willkür. Sie drehen sie gemeinsam dem Volk einen Strick. Noch der Beste und Anständigste von ihnen ist schlimmer als eine Dornenhecke. Aber der Tag der Abrechnung ist da. Eure Warnungen habe ich ihnen vorausgesagt. Dann werdet ihr nicht mehr aus noch einwissen. Traut niemanden, nicht dem Nachbarn, nicht dem besten Freund. Hütet eure Zungen, selbst vor der Frau, die ihr liebt. Es ist zu weit gekommen, dass der Sohn verächtlich auf den Vater herabsieht, die Tochter sich der Mutter widersetzt und die Schwiegertochter der Schwiegermutter. Ein Mann hat seine Feinde jetzt im eigenen Haus. Wow. Was für eine Beschreibung von einer Kultur. Was für eine Beschreibung von der Zeit, in der der Micha da gelebt hat. Er sagt, es ist eine Zeit voller Ungerechtigkeit. Es ist eine Zeit voller Ungerechtigkeit. Da komme ich gleich dazu. In dieser Zeit haben Menschen ihre Macht missbraucht. Das heißt, du bist zum Richter gegangen und der Richter, wenn er was bekommen hat, hat er dir recht gesprochen. Es war eine Zeit, wo du nicht sicher warst auf der Straße. Jemand hat dich ausrauben können. Es war eine Zeit, wo Frauen, die gesellschaftlich sehr verletzlich waren, einfach ausgebeutet worden sind. Wo Kinder ihre Rechte genommen worden sind. Wo die an der Macht waren, egal ob Priester oder andere Leiter, ihr Recht missbraucht haben. Eine Zeit voller Ungerechtigkeit. Und was können wir da mitnehmen? Wir sehen, wie Gott es anklagt und Gott sagt nicht, naja, es ist ja nicht so schlimm. Hauptsache, ihr betet einmal am Morgen, gell? Was da passiert so im Land, ist ja nicht so schlimm. Sondern er sagt, diese Ungerechtigkeit, die schreit zum Himmel. Diese Ungerechtigkeit, die lässt mich nicht kalt. Es ist mir nicht egal. Und das ist etwas, was wir in der ganzen Bibel sehen, in den kleinen Propheten, aber auch im Leben von Jesus. Was Jesus immer wieder Ungerechtigkeit einfach angesprochen hat und gesagt hat, diese Ungerechtigkeit ist nicht okay. Und wie Menschen misshandelt worden sind oder ignoriert worden sind, und er hat ihnen eine Stimme gegeben, er hat ihnen zugehört. Er hat denjenigen, die Gesellschaft verachtet hat, denen hat er hingehört, denen hat er Recht gegeben, denen hat er zugesprochen. Das war Teil vom Auftrag des lebendigen Gottes, als er Mensch worden ist. Teil von seinem Herzensanliegen. Und wir sind jetzt nicht das Volk Israel, aber auch wir dürfen uns diese Frage stellen, was ist in unserer Zeit, was sind diese Sachen, die in unserer Gesellschaft ungerecht sind? Und wir können da im ganz, ganz Großen reden. Da gibt es ganz, ganz zentrale, schwere Themen in unserer Zeit, die unsere Gesellschaft prägen. Dass es für uns normal ist, dass wir in einer Stadt leben, wo es nicht nur eins, nicht nur zwei, nicht nur drei, sondern mehrere Bordelle oder Laufhäuser gibt, wo Frauen meist aus ärmeren Ländern da sind und ihren Körper verkaufen. Sexsklaven. Wir leben in einer Zeit, wo es okay oder zumindest normal oder akzeptiert ist, dass in Österreich schätzungsweise 30.000 bis 40.000 Babys abgetrieben werden. Wie viel genau weiß keiner, weil es gibt keine Statistik. Österreich möchte nicht, dass es da irgendwie Statistiken erhoben werden. Wir leben in einer Zeit, wo in einem Land, in einer Kultur, wo wir mal schauen, was für Hautfarbe hast du? Und je nachdem, was für Hautfarbe die Person hat, und ich würde sagen, in Österreich, das ist jetzt meine persönliche Meinung, wir schauen vielleicht gar nicht so sehr auf die Hautfarbe, wir schauen vielleicht mehr auf die Stimme. Welchen Dialekt sprichst du? Von wo bist du? Sprichst du kärntnerisch oder hast du irgendeinen Dialekt aus einem anderen Land? Und je nachdem behandeln wir Leute unterschiedlich. Und so, das gibt es diese ganz großen Themen, aber natürlich gibt es auch diese ganz kleinen Themen, ganz persönlich, gell, am Arbeitsplatz. Wenn irgendjemand einfach fertig gemacht wird, lustig gemacht wird, ungerecht behandelt wird. Wenn in der Schule jemand gemobbt wird. Und Gott sagt, all diese Ungerechtigkeit, die schreit zum Himmel. Und mir ist es nicht egal, ich sage nicht, ja, ist eh nicht so schlimm, Hauptsache du betest und liest einmal die Bibel in der Früh, sondern ich sage, diese Ungerechtigkeit schreit zum Himmel. Und was haben die Menschen damals gesagt, als der Micha das so ihnen direkt da ins Gesicht geschmissen hat? Sie haben Folgendes gesagt, Kapitel 2, Vers 6. Sie haben gesagt, hör auf mit deinem Gesabber. So sabbern diese Leute. So darf ein Prophet nicht reden. Deine Beschimpfungen treffen uns nicht. So spricht man nicht zu den Nachkommen Jakobs. Der Herr verliert nicht die Geduld mit uns. Das ist nicht seine Art. Sie haben gesagt, hey, red nicht so zu uns. Das ist ja nicht so schlimm, wie du sagst. Das ist ja normal. Wir haben uns ja daran gewöhnt. Und der Micha sagt, hey, ich konnte gar nichts anders. In Vers 11 sagt er dann, soll ich etwa den Mantel nach dem Wind hängen? Soll ich lügen, dass sich die Balken biegen? Und soll ich, das ist mein Lieblingsbeispiel, soll ich prophezeien, dass es Wein und Bier in Strömen regnet? Das wäre ein Prophet nach dem Geschmack dieses Volkes. Der Micha sagt dann einfach, soll ich euch einfach sagen, hey, Gott liebt eh alles. Es ist eh egal, was du machst. Ob so oder dies oder das. Soll ich so reden? Soll ich euch prophezeien? Es wird alles super werden, alles schön werden. Und ich sage, hey, das kann ich nicht. Das Herz Gottes blutet für Gerechtigkeit. Und wie ich schon gesagt habe, nichts, das zeigt sich natürlich im Beispiel im Leben von Jesus. Gell? Jesus hat diese zwei Dinge, die wir, und da müssen wir uns ein bisschen selber bei der Nase nehmen, behaupte ich jetzt mal uns Evangelikale, die wir manchmal ein bisschen trennen. Gell? Die gute Nachricht, dass Gott uns liebt, dass Gott Beziehung mit dir möchte, dass Gott dich retten möchte, dass wenn du zu ihm kommst, dass er für dich gestorben ist und dass dein Leben mit ihm in Ewigkeit möglich ist. Das ist die eine Seite, aber auch diese andere Seite zu sagen, hey, Gottes Herz blutet für Gerechtigkeit. Gott möchte, dass Recht gesprochen wird, dass die, die keinen Namen haben, dass die, die nicht zugehört werden, dass die, die ungerecht behandelt werden, dass die gerecht behandelt werden. Beides zusammen sehen wir im Leben von Jesus. Ganz praktisch. Hat Jesus immer wieder gemacht. Er hat Menschen geheilt. Er hat Ungerechtigkeit angesprochen, hat Leute direkt das gesagt. Er hat mit denen gegessen, mit denen keiner essen wollte. Er hat Menschen sowohl körperlich als auch geistig das Evangelium gegeben. Beides zusammen. Und so, wir haben nicht die Freiheit zu sagen, das was Micha da sagt, gell? Was die Leute da zu Micha sagen. Hauptsache wir lieben Gott. Gell? Er sagt, hey, wenn ihr Gott liebt, dann zeigt sich das. Und dann verändert es dein Leben, dann verändert es deinen Umgang mit Menschen, dann verändert es schlussendlich die Kultur. Da verändert es unser Sein, da verändert es uns als Gemeinde, alles zusammen. Die kleinen Propheten lassen es nicht zu, dass wir diese zwei Dinge trennen. Micha lässt es nicht zu, dass wir diese zwei Dinge trennen. Jesus lässt es nicht zu, dass wir diese zwei Dinge trennen. Und als FEG Klagenfurt haben wir vor ein paar Jahren haben wir gesagt, hey, wir wollen uns einmal über Gedanken machen, wie wir als Gemeinde sein wollen. Und wir haben eine Vision formuliert und ein Teil von dieser Vision ist, dass wir gesagt haben, wir möchten das Beste für Klagenfurt tun. Da haben wir damals viel darüber nachgedacht, falls ihr euch erinnert. Und wir haben gesagt, hey, wir haben ein Anliegen für die ganze Welt, für ganz Österreich, für ganz Kärnten. Aber wir möchten dort, wo Gott uns hingepflanzt hat, überlegen, wie können wir das Beste für Klagenfurt tun. Nicht nur mit Worten, sondern auch mit Taten. Und ich denke, das ist immer noch ein großes Anliegen für uns als Gemeinde. Ich denke, Gott hat uns das noch nicht gezeigt oder wir haben das noch nicht wirklich erkannt oder noch nicht wirklich gesehen oder vielleicht sagt uns das noch, was das wirklich auch ist. Ich denke, es passiert viel auf individueller Ebene, was wir machen in unserem Umfeld, aber als Gemeinde, was ist das, wo Gott möchte, dass wir ganz praktisch seine Liebe zeigen? Dass wir ganz praktisch sagen, nein, das ist einfach, ist halt so in unserer Zeit. Gibt es halt diese Dinge, gell? Sondern dass wir dafür einstehen und sagen, hey, wo können wir Gerechtigkeit in diese Kultur, in diese Stadt sprechen und dafür aufstehen. Und so Gottes Herz blutet für Gerechtigkeit, das sehen wir im Buch Micha. Und wir sehen aber in diesem Buch nicht nur das erste Thema, sondern das zweite, was wir sehen, Micha hat auch sehr viel zu sagen zu den Führern der Zeit. Also zu den Leitern. Der zweite Punkt, den ich da heute hervorheben möchte. Und zwar, vielleicht ist dir das aufgefallen, der Micha redet da gar nicht zum Volk eigentlich. Er redet gar nicht zum Otto-Normalverbraucher, sondern er redet eigentlich zu den Leitern. Zu den Leuten, die was zu sagen haben. Schauen wir nochmal zurück zum Beispiel, Kapitel 2, Vers 1 haben wir gelesen. Wehe denen, die nachts wach liegen und Böses ausbrüten, um es früh am Morgen auszuführen, weil sie die Macht haben. Diejenigen, die mächtig sind. Im nächsten Kapitel, Kapitel 3, redet er dann zu den Priestern, die einfach alles gesagt haben, was halt die Leute so hören wollten. Gell? Diejenigen, die geführt haben, die hat er kritisiert und gesagt, hey, ihr habt Macht bekommen und ihr setzt diese Macht für euch selber ein. Und ich denke, wenn Micha zu uns heute reden wird, das ist jetzt auch wieder meine Meinung, aber wenn Micha zu unserer Kultur, zu unserer Zeit, zu unseren Gemeinden reden wird in Österreich, ich behaupte jetzt einmal, dass es nicht so ist wie da zur Zeit in Israel und Juda. Ich behaupte, dass in unserer Kultur und in unserer Zeit es eher so ist, dass Gott zu uns so reden würde, wie er zu Mose geredet hat oder zum Gideon geredet hat. Weil die waren nämlich genau im anderen Boot. Die haben nämlich gesagt, Gott, du möchtest, dass ich diese Aufgabe übernehme, dass ich doch in dem Bereich Verantwortung übernehme? Na, also ich finde es ja gut, was du machen möchtest, so allgemein, ganz prinzipiell, gell? Aber also ich schaue da lieber zu. Gell? Also das kann ja wohl jemand machen, gell? Aber bitte nicht mich, Gott. Ich bin da sehr verallgemeinert, aber ich denke, wir leben in einer Kultur, und auch wir Christen, wo wir sehr schnell da sind und einfach mal zurücklehnen, erst einmal schauen, gell? Schauen wir mal, was die machen da. Gell? Und es ist halt einfach so viel einfacher zu kritisieren und etwas zu bemängeln, als selbst aufzustehen, hinzugehen und zu sagen, hey Gott, da bin ich, verwend mich. Und ich bin auch bereit, nicht nur mitzuarbeiten, sondern auch wirklich Verantwortung zu übernehmen. Und so Gott redet da zu Micha und er kritisiert da diese Leiter und vielleicht, wie gesagt, bei uns wird das diesen Punkt ansprechen, aber ganz egal, Gott und Micha spricht dann von einem Leiter, der kommen wird. Und das lese ich noch, Kapitel 2, Vers 12. Der Herr sagt, ich hole euch zusammen, ihr Nachkommen Jakobs. Ich versammle alles, was von Israel übrig geblieben ist. Ich bringe euch zusammen wie Schafe im schützenden Pferch, wie eine Herde auf der Weide. Und es wird im Land nur so wimmeln von Menschen. Ein starker Held wird sie anführen. Mit ihm an der Spitze brechen sie hervor. Der Herr ist dieser Held. Als ihr König zieht er ihnen voran. Er sagt, hey, es kommt die Zeit, da werde ich euch alle wieder zusammenbringen. Nach diesem Gericht, das ist jetzt ein Teil dieser Hoffnungsabschnitts, wo er sagt, hey, es kommt dieses Gericht, aber dann eines Tages kommt jemand, Gott kommt, der König kommt und er wird euch anführen und er wird es gut meinen. Und Micha sagt das Gleiche noch einmal in einem anderen Kapitel, Kapitel 5, Vers 1, Verse, die die meisten von uns kennen. Da sagt er, doch dir, Bethlehem, im Gebiet der Sippe Ephrat, lässt der Herr sagen, so klein du bist unter den Städten in Juda, aus dir wird der zukünftige Herrscher über mein Volk Israel kommen. Sein Ursprung liegt in ferner Vergangenheit, in den Tagen der Urzeit. Der Herr gibt sein Volk den Feinden preis, bis eine Frau den erwartenden Sohn zur Welt bringt. Dann werden die Verschleppten noch am Leben, wenn die Verschleppten noch am Leben sind, zu den anderen Israeliten zurückkehren. Werden die Verschleppten, die noch am Leben sind, zu einer anderen Lösung. Im höchsten Auftrag des Herrn, seines Gottes, und mit der Kraft, die der Herr ihm gibt, wird er die Leute von Israel schützen und leiten. Sie werden in Sicherheit leben können, weil alle Völker der Erde seine Macht anerkennen. Der Micha sagt, hey, wir leben in einer Zeit, wo ihr Leiter habt, Herrscher habt, die einfach korrupt sind, die Macht missbrauchen, die einfach nur für sich selbst leben. Aber wisst ihr was, es gibt eine gute Nachricht. Eines Tages kommt der Herrscher, der Leiter, der Führer, der Hirte, der euch führen wird und leiten wird, und der das gut machen wird. Und alle werden ihm nachfolgen. Und natürlich, er redet auch von Jesus. Ich weiß nicht, ob dir das schon mal aufgefallen ist, in diesem Text, den wir jetzt Weihnachten normalerweise lesen, gell? Aber da redet er nicht der Fokus auf ein Baby, ein kleines Baby, das einfach nur schreit und so weiter, sondern der Fokus ist, dass dieses Baby ein Herrscher sein wird, ein Leiter, ein Führer. Und so, wir dürfen diese Hoffnung haben, dass auch in unserer Zeit, und wir können jetzt über Weltpolitik reden und so weiter, ja, es gibt viele korrupte und falsche und eigensinnige Herrscher, dass wir die Hoffnung haben dürfen, hey, eines Tages, Gottes Reich wird kommen, Gott wird regieren, Gott wird Recht sprechen, der König kommt, er ist schon gekommen als Diener und er wird kommen als Retter, als Richter, als Regent. Das ist das Zweite und das Dritte und das Letzte, was ich mit euch noch aus diesem Buch Micha herausholen möchte. Damit gehen wir jetzt einmal ganz zum Anfang zurück, Kapitel 1. Und zwar, wir lesen da Kapitel 1, Vers 2, da sagt er Folgendes. Hört alle ihr Völker, gebt Acht, ihr Bewohner der ganzen Erde. Der Herr, der Mächtige, tritt als Richter in eurer Mitte. Er kommt aus seiner himmlischen Wohnung und schreit über die höchsten Gipfel der Erde. Unter seinen Füßen werden die Berge zu Täler. Sie schmelzen wie Wachs im Feuer. Sie fließen weg wie Wasser, das den Abhang hinunterfließt. Wow, was für eine Formulierung, wie Gott auftritt. Es erinnert ein bisschen an Berg Sinai, die Formulierung, die da verwendet wird, ganz bewusst. Gott kommt runter auf diesen Berg, wie ein Richter, der reinkommt und der die Zeugen aufruft, sagt, hey Zeugen, kommt's nach vorne, ruft er die Welt nach vorne, gell, und sagt Folgendes, Vers 5. Das alles geschieht, weil die Leute von Israel gesündigt und den Herrn nicht gehorcht haben. Aber wer hat denn Israel zur Sünde verleitet? Samaria. Und wer hat Juda zum Götzendienst an den Opferstätten? Und wer Juda zum Götzendienst an den Opferstätten? Jerusalem. Und dann Vers 6, ich werde Samaria zerstören und seine Trümmer ins Tal hinabstürzen. Samaria war die Hauptstadt vom Nordreich, sagte der Herr. Ich mache es den Erdboden gleich, dort wo es stand, wird man Reben anpflanzen. Ihr erinnert euch, das ist wenige Jahre später passiert, an die Zeittafel, die ich vorher gezeigt habe. Gell? Alle seine Götzenbilder, Vers 7, schlage ich in Stücke. Alle Weihgaben der Götzen werden verbrannt. Alles, was es von den Fremden erworben hat, ist Lohn für seine Hurerei. Also, Gericht kommt. Und was ist der Grund für dieses Gericht? Götzendienst. Und das ist der dritte Punkt, den wir sehen im Buch Micha, Götzendienst. Und Götzendienst, wir haben schon öfter mal darüber geredet, aber Götzendienst ist eins dieser Worte, das einfach so altmodisch ist, wo man im ersten Moment denkt, das hat ja absolut gar nichts mit mir zu tun. Ich habe diese Geschichte, die ich jetzt gleich erzähle, schon einmal erzählt in einer Gemeinde, aber ich erzähle es jetzt nochmal. Und zwar, ich habe ja ein Jahr lang in Israel gelebt und in Israel habe ich verschiedene Kurse belegt in meinem Studium und in diesem Studium, einer dieser Kurse war Archäologie. Und in dieser Zeit war ich in einer Ausgrabungsstätte, die heißt Tel Burna, das ist da zur Orientierung, da ist das Mittelmeer, da ist Gaza, Ashkelon, Ashdod und so weiter, Jerusalem wäre jetzt da oben irgendwo, da ist Burna. Und das schaut dann so aus, das ist einfach ein großer Hügel und in dem Hügel hat man dann angefangen zu graben. Und das macht man dann so in diesen Rechtecken, die ihr da seht, oder Quadraten eigentlich, ich glaube 5x5 Meter. Und da kommt man dann einfach runter und schaut, was man findet an Strukturen, an Gebäuden und hauptsächlich an Gefäßen, also an Pottery, wie sagt man denn? Tongefäße, Dankeschön, ja, die sind ganz wichtig. Genau, und ich habe da gearbeitet, also da seht ihr den 10 Jahre jüngeren Rafi, der da in der Mauer ausgrabt. Genau, und wir haben da eine Woche lang, jeden Tag, weiß nicht mehr genau wie lang, aber eigentlich den ganzen Tag, Ausgrabungen gemacht. Und das war spannend. In dieser Zeit habe ich einen Fund gemacht, und zwar der Fund war das da. Und als ich diesen Fund gemacht habe, kann mich noch erinnern, dann hat immer, wenn wichtige Funde gemacht worden sind, dann hat man den Chef gerufen, den Archäologen. Und der hat dann, also du hast gesagt, hey, da ist was. Und der hat dann geschaut und dann hat er selber das richtig ausgegraben. Gell? Und dann, wo er es dann ausgegraben hat, hat er gesagt, okay, alle aufhören und kommt alle zu mir. Und alle sind verteilt gewesen da im Feld und er hat alle hergerufen. Und dann steht er da und hat gesagt, schaut mal, was ich da gefunden habe. Und was glaubt ihr, was war das? Was, erinnert sich noch wer? Ein Knochen, ja. Nicht ganz, es ist ein Teil einer Statue. Das ist der untere Teil, also den Kopf müsst ihr jetzt wegdenken, von so einer Statue. Das ist eine kleine Figurin, ein kleines Götzenbild. Und diese Statue war ganz besonders interessant, weil das war die erste, die gefunden worden ist in diesem Dorf. Und das war quasi der Beweis sozusagen, dass in diesem Dorf die Israeliten auch Götzendienst betrieben haben. Und ich habe mich natürlich dann super gefühlt, gell? Ich habe das gefunden, ja, ja. Aber wir schauen da jetzt zurück und denken uns, also wie naiv waren die Menschen damals, gell? Da machen sie so eine kleine Tonfigur-Ding und dann stellen sie es da hin und dann beten sie das an, gell? Also wie dumm muss man eigentlich sein? Also so, okay, so schier sind wir vielleicht nicht, aber also, es ist einfach so komisch für uns, gell? Irgendwie, dass so jemand das jemals so machen würde. Ich stelle mir das so vor, in 1000 Jahren gibt es da Ausgrabungen in Klagenfurt. Jemand grabt ab, und dann irgendwann findet er was. Und dann ruft er seinen Freund, schau mal, was ich da gefunden habe. Und dann finden sie einen alten BMW. Und die merken dann, was das ist. Gell? Und dann merken sie, die verstehen nicht, wie hat jemals dieses Blechding da für das gelebt. Gell? So circa ist das vielleicht für jemanden dann in der Zukunft. Gell? Aber was ich damit sagen will, Götzendienst hat ganz viele Facetten. Götzendienst, obwohl das Wort so altmodisch ist, ist es ganz modern, ganz praktisch. Ein Götzendienst kann einfach alles sein, was auf diesem Stuhl sitzt, den Gott in deinem Leben für sich gemacht hat. Jeder von uns hat so einen Stuhl in seinem Leben. Und dieser Stuhl ist gemacht für Gott. Wo Gott gesagt hat, ich möchte der Zentrum, der Mittelpunkt von deinem Leben sein. Ich möchte da sitzen. Und jeder von uns hat so diesen Drang, dieses innere Bedürfnis von sich aus, da irgendetwas anderes hinzustellen. Und das kann alles Mögliche sein. Das können materielle Dinge sein, eben ein Auto, BMW, ein Haus, ein Partner, Kinder, was auch immer. Aber das können auch immaterielle Dinge sein. Das kann eine Weltreise sein, von der du schon so lange träumst und von der du dir hoffst, dass sie dir etwas gibt. Das kann einfach ein Urlaub sein, das kann einfach Gesundheit sein, das kann Schönheit sein, das kann Erfolg sein. Das kann einfach nur sein, Spaß zu haben in diesem Leben. Alles, von dem du dir erhoffst, dass es dir etwas gibt, was nur Gott geben kann. Ist ein Götze. Ich sage das noch einmal. Alles, von dem du dir erhoffst, dass es dir etwas gibt, was dir nur Gott geben kann, ist ein Götze. Und Micha spricht das einfach so klar an. Und die Menschen fragen dann, hey Micha, wie sollen wir das, was sollen wir machen? Und Kapitel 6, wir haben das vorher gelesen, Gott spricht das an. Gell? Und er sagt, hey, ich habe euch doch alles gegeben. Ich habe doch, habt ihr nicht gesehen, all diese guten Dinge, Kapitel 6, 1 bis 5, was wir vorher gelesen haben. Und die Menschen fragen dann, ja, aber was sollen wir dann machen? Was möchtest du denn, dass auf diesem Stuhl ist? Kapitel 6, Vers 6. Womit soll ich dem Herrn treten, diesen großen und erhabenen Gott? Was soll ich denn ihm bringen? Soll ich mich vor ihm niederwerfen? Soll ich ein einiges Rind opfern? Kann ich ihn damit erfreuen, dass ich ihm Tausende von Schafböcken und Ströme von Olivenöl bringe? Soll ich meinen erstgeborenen Sohn opfern, damit es mir meine Schuld vergibt? Was soll ich machen? Was möchte Gott, dass auf diesem Herzen ist? Und Gott sagt dann, Vers 8. Der Herr hat mich missen lassen. Mensch, was gut ist und was von dir erwartet wirst, halte dich an das Recht. Sei menschlich zu deinen Mitmenschen und lebe in steter Verbindung zu deinem Gott. Ich lese das noch in einer anderen Übersetzung. Kapitel 6, Vers 8. Mensch, was ist gut und was der Herr von dir fordert? Recht zu tun, Liebe zu üben und demütig zu wandeln mit deinem Gott. Das ist Gottes Herz. Und das ist nicht nur neutestamentlich, sondern Gottes Herz war das schon im Alten Testament, dass die Menschen ihm nachfolgen mit ganzem Herzen, demütig in Verbindung mit ihm, dass sie ihn lieben und Liebe tun und dass sie Recht sprechen. So schaut eine Beziehung aus. Und wir können so viele andere Bücher uns anschauen in der Bibel, Jakobusbrief und so weiter, wo einfach genau das Gleiche gesagt wird, was da schon im 7. Jahrhundert vor Christus zu Micha gesagt wird. Tut Recht. Übt Liebe und wandelt demütig. So, Götzendienst ist ein weiterer Punkt, den Micha da anspricht. Und ich möchte mit uns zum Abschluss einfach noch die letzten zwei Verse lesen von diesem Buch. Wie hört der Micha das Buch auf? Kapitel 7, Vers 18, da sagt er, Herr, wo sonst gibt es einen Gott wie dich? Das ist ein bisschen eine Wortspielerei, weil Micha heißt eigentlich Michaja und das heißt, wer ist wie Gott? Da sagt der Herr, wo ist sonst ein Gott wie du? Allen, die deinem Volk übrig geblieben sind, vergibst du ihre Schuld und gehst über ihre Verfehlungen hinweg. Du hältst nicht für immer an deinem Zorn fest, denn Güte und Liebe zu erweisen macht dir Freude. Du wirst mit uns Erbarmen haben und alle unsere Schuld wegschaffen. Du wirst sie in das Meer werfen, dort, wo es am tiefsten ist. Den Nachkommen Abrahams und Jakobs wirst du mit Liebe und Treue begegnen, wie du es einst unseren Vorfahren mit einem Schwur zugesagt hast. Was für wundervolle Worte. Wie endet dieses Buch? Micha beschreibt Gott. Er beschreibt Gott und er sagt, hey, du bist ein Gott, der nicht ewig zornig ist, der Ungerechtigkeit sieht und der nicht, dem das nicht gleichgültig ist, der da Recht reinspricht, gell? Aber der trotzdem voller Güte und voller Liebe ist. Und das macht dir Freude, hast du. Und du wirst alle unsere Schuld wegschaffen, du wirst ins Meer werfen. Der Micha spielt ein bisschen, er verweist da früher auf Jona, gell? Jona ist ins Meer geworfen und jetzt wird die Schuld ins Meer geworfen. Und das ist das Versprechen, das ist die Hoffnung, die das Volk Israel damals gehabt hat und das ist auch die Hoffnung, die wir heute haben. Gott verspricht es. Und vielleicht fühlst du dich gar nicht so heute Morgen. Nur darf ich dir zusprechen, Gott ist größer als dein Gewissen. Gott ist größer als dein Gewissen, Gott ist größer als deine Vergangenheit, Gott ist größer als deine Schuld. Und Gott spricht, hey, komm zu mir. Ich möchte das nehmen, was dich von mir trennt und ich möchte das wegwerfen. Und es gibt diese Tradition, die im Judentum seit dem Mittelalter gemacht wird. Da gehen sie einmal am ersten Tag des neuen Jahres, gehen sie an einen Fluss oder an ein Meer und sie nehmen ein bisschen Brot mit und sie lesen diese Verse, Micha 6, 18 bis 20. Und sie machen das symbolisch, dass sie dieses Brot dann nehmen und in diesen Fluss, in dieses Meer werfen. Um das symbolisch auszudrücken, dass Gott so ein Gott ist, der das wegnimmt. Ihr Jugendlichen, vielleicht erinnert ihr euch, vor 2 Jahren habe ich das bei der Schlossvilla gemacht, da haben wir alle einen Stein in Spital im Mühlstädter See geworfen. Wisst ihr, wo der Stein heute liegt? Noch genau dort. Der ist weg. Gott nimmt unsere Schuld und Gott ist größer als unsere Schuld, größer als unsere Vergangenheit und das ist die gute Nachricht. Das ist das Evangelium, die wir da im Buch Micha finden. Und dieses Beispiel finde ich so anschaulich, das da im Judentum praktiziert wird und dieses Bild möchte ich dir heute zusprechen. Vielleicht ist es einmal dran, dann kannst du einmal heute zum Wörthersee oder woanders hingehen und nimm einmal einen Stein oder ein Brot oder was auch immer und schmeiß. Überleg, was das ist in deinem Leben und schmeiß das weg. Die Corrie ten Boom hat dann gesagt, Gott schmeißt das nicht nur weg, sondern er stellt der Schuld hin, Fischen verboten. Er nimmt es nicht mehr. Was für ein genialer Gott. Ein Gott, der Gerechtigkeit liebt. Ein Gott, der eines Tages kommen wird als unser Führer, als unser Leiter. Und ein Gott, der im Zentrum von unserem Leben sein möchte. Ich möchte beten mit uns. Ja, Vater, diese 2700 Jahre sind eine lange Zeit, wo du dieses Buch aufgeschrieben hast. Aber in unserem menschlichen Herzen hat sich oft nicht viel verändert. Die gleichen Themen oder ähnliche Themen bewegen uns. Und so möchten wir heute vor dich kommen als Gemeinde und als Einzelpersonen. Und wir möchten vor dich kommen und uns fragen, Herr, wo sind in unserem Leben auch als Gemeinde, wo sind die Dinge und die Punkte, wo du möchtest, dass wir Gerechtigkeit in dieser Zeit sprechen? Sag uns das ganz praktisch. Herr, wir möchten, dass du auf dem Stuhl unseres Lebens sitzt. Sag uns das, wie das ausschaut. Sag uns das, wie wir das erleben können. Sag uns das, welche Dinge wir da vielleicht, die wir da vielleicht draufgestellt haben, die gar nicht sein sollten. Und wir sagen dir danke, dass du ein Gott bist, der einfach unsere Schuld nimmt und die wegschmeißt. Und sagt, hey, ich vergebe dir. Danke für das, was du da am Kreuz gemacht hast, dass du das auf dich genommen hast. Und dass du den Tod besiegt hast und auferstanden bist. Amen.